Gute Philipp.
Gute Sarah.
Hi, wie geht's dir?
Gut geht's mir. Wie geht's dir?
Mir geht's auch gut. Und auch ein ganz herzliches Hallo an unsere Zuhörer natürlich, an unsere, ich würde fast schon sagen, Fanbase, also was uns da entgegenkommt, wirklich ganz, ganz toll. Ja.
Auch ein Hallo meinerseits.
Nach draußen. Und ich freue mich, wir haben ja heute bei uns hier bei Vollspann der Podcast uns vorgenommen, mal die Gruppe B anzuschauen. Was kommt auf uns zu bei der EM in der Gruppe B, was ja dann nachher auch weiterführend schon mal einen Gegner ausmacht für Deutschland, für den Fall, dass wir weiterkommen. Da haben wir nicht schlecht gestaunt, oder?
Ja, die Gruppe B ist gespickt mit guten Teams. Ganz, ganz spannend.
Vielversprechend?
Vielversprechend, ja, mit Spanien, Kroatien, Italien und auch Albanien, die sich ja qualifiziert haben.
Ja.
Für die EM. Das ist eine ganz spannende Gruppe. Für mich sogar, ja, dann doch die spannendste Gruppe, gerade mit den Nations League-Siegern und Finalisten, also Nations League-Sieger Spanien.
Ja.
Die haben ja da im Elfmeterschießen damals gewonnen. Oder auch Kroatien, also gegen Kroatien, die waren ja im Finale.
Ja.
Ja,
und 0-0 das Spiel, ne? Und dann genau, tatsächlich genau. Ins Elfmeterschießen, 5-4.
Genau. Und natürlich mit Italien Titelverteidiger oder ja, Europameister, amtierender Europameister.
Ist ja auch immer oberspannend, Italien in Deutschland begrüßen zu dürfen in Sachen Fußball, ne?
ja, absolut. Da gibt's ja reichlich Historie. Das letzte Mal WM 2006
ja.
Oder Deutschland in Italien, das ist ja auch immer. Ja, ganz, ganz spannend. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Mannschaften, aber auch auf die Fanbase, gerade Italien, Kroatien, Albanien. Die sind ja dann doch hier reichlich und mit viel Fanschaft. Hier
absolut,
in Deutschland.
Absolut. Genau, und ich glaube auch für die Anhänger bringt das nochmal einen ganz, ganz tollen Aspekt mit, sie ja quasi so in ihrem, oder für viele auch in einem zweiten Heimatland begrüßen zu dürfen, ja,
ja.
Was ja eine super hohe Wertigkeit hat. Also das darf man nicht so unter den Tisch kehren und sich nur auf das Spiel konzentrieren, sondern was neben dem Spielfeld passiert, wird einfach ein richtig tolles Fest hoffentlich, ne? So eine richtige, ja, es sind so viele Gastgeber auf einmal in so einem Gastgeberland, spannender
das,
Aspekt.
Das hast du schön gesagt, ja. Also es war ja auch so ein bisschen in unserem Vorgespräch, wo wir gesagt haben, wow, das wird wirklich eine tolle Gruppe mit den Anhängern, so wie du meinst. Also Italien, die bringen ja auch immer eine gewisse Würze mit in ein Turnier. Da freue ich mich, dass die auf jeden Fall dabei sind. Die Spanier, Spanien, Italien, wow, was ein Match das werden kann.
Ja.
Kroatien mit guten Spielern, mit Legenden, ja.
Auch einer krassen Fußballidentität, muss man ja einfach mal sagen, ne? Den
ja.
Gang, den man gehen musste und geht, ein ganz, ganz toll, ganz, ganz fester Bestandteil der Kultur, ganz fester Bestandteil von den Menschen. Also da guckt man nicht nur Exporte an, sondern das muss heimatverbunden sein. Wenn du das so nach draußen kriegst und wieder zurück in die Nationalmannschaft, ne, in die kroatische, dann ist da einfach ganz viel Liebe, ne? Ganz viel Fußballliebe auch. Und da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Und es haben sich ja schon viele auch wirklich einen Namen gemacht, ne? Über die letzten Jahre hinweg, die ja aus der Weltelite gar nicht mehr wegzudenken sind.
Ja.
Und wenn sowas dann zurück in die Nationalmannschaft findet, gemeinschaftlich, Hammer.
Ja, absolut. Und gerade das, wenn wir mal auf Kroatien ein bisschen eingehen, das ist, was sich da die letzten Jahre auch entwickelt hatte. Also ich fand, die hatten ja aus der Historie raus immer einen guten Kader, immer ja gut. Jetzt ist der Kader sehr gut und vor allen Dingen auch Ja, kann man schon sagen. Also ich meine, WM 2018 in Russland, da ist man Vize-Weltmeister geworden. Dann war man jetzt in der Nations League im Finale, hat da auch mit Pech dann,
Elfmeterschießen. Ja, Elfmeterschießen, undankbar, ja.
aber das Spannende bei Kroatien ist einfach, dass die viele Legionäre haben. Also das heißt, dass viele Spieler im Ausland, nicht im Heimatland spielen, sondern im Ausland spielen. Und das ist, ja, ob es in Deutschland ist, ne? Ja. Ob es in England ist, in Spanien oder auch in Italien, das ist schon toll, wie die sich verteilen, auch in den Ligen, wie die sich dann in einem fremden Land sozusagen auch in den verschiedensten Arten von den Fußballligen durchsetzen. Ne? Also wenn man jetzt mal ein Beispiel nimmt, Guardiola, der hat bei Leipzig gespielt, war der richtig gut.
Ja, ja.
War der richtig gut.
Ja.
Und dann ist er nach Liverpool. Und da ist er auch richtig gut.
Ja.
Und das ist schon Wahnsinn. Und diese Entwicklungsschritte, die du dann bei so einem Spieler hast, oder auch, wenn ich, einer meiner Favorite Players ist natürlich auch Kramaric, der dann trotzdem so eine Verbundenheit hat zu Hoffenheim, da lange spielt, aber auch in der Nationalmannschaft einfach performt, ganz, ganz viel Gutes mit reinbringt.
Ja, man darf ja nicht vergessen, dass wenn viele Legionäre sind, dann ist das vielleicht auch schon, also ne, das ist natürlich vielleicht auch der eigenen Liga geschuldet oder der Liga-Möglichkeit geschuldet, wie viel ist im eigenen Land, aber das verbindet natürlich auch, ja, das ist dann keine Stolperstelle, wie wenn man dann so 3, 4 Legionäre hat, wo man sagt, okay, wie holt man die ins Team oder leben die noch unseren Spirit irgendwie, sondern dann ist das wieder ein ganz eigener Spirit. Und das ist so, wie du sagst, ich glaube, was für mich bei Kroatien irgendwie so eine große Freude hervorruft, ist einfach auch diese Beständigkeit in der Weltklasse. Also rauszugehen in andere Vereine, ja, scheint ja immer für viele so eine große Hürde zu sein, aber ich finde, diese Hürde ist gar nicht so groß, wie sich dann wirklich durchzusetzen, zu halten, eine führende Rolle zu spielen, sich da durchzusetzen, größer zu denken, ja, wie du sagst, man ist dann, ich glaube, er ist dann nach, Guardiola ist nach Man City, sich da durchzusetzen, weiterzugehen und ja, da wirklich international nochmal anzugreifen.
Oh Mann, ja, danke auf jeden Fall für den Reminder. Den habe ich total verwechselt mit Slowside.
Ja, passiert.
Ist ja von Leipzig zu Liverpool, ist natürlich Ungar. Und Guardiola ist auch von Leipzig zu Man City. Da sieht man mal, was Leipzig für einen starken Kader hatte. Ja, genau.
Kroatien. Ja, ich freue mich ja eh schon auf die, auf unsere Folge, wenn wir mal gucken, wer denn eigentlich alles in der Schule Bundesliga zu Hause ist und sich auf die anderen Nationalmannschaften erstreckt. Aber das machen wir auf jeden Fall. Dafür treffen wir uns nochmal.
Da freue ich mich auch sehr, sehr drauf. Ja, mit Guardiola, der Kroate ist ja auch hinten dann in der Verteidigung. Ja. Der weiß dann auch, dass man wie man spielt auf tollem Niveau, auf Weltklasse-Niveau, hat sich bei Man City ja auch durchgesetzt. Sind ja dann auch im Elfmeterschießen jetzt ausgeschieden in der Champions League. Bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie viel Input der dann auch mit reinbringt in die Nationalmannschaft. Man hat auch hier wieder viel erfolgsversprechende Spieler.
Ja, na klar, wir haben ja auch Stanisic hinten drin. Ja, und wenn du dann Guardiola, Stanisic, irgendwie Leute hast, die ja ausgeschieden, aber trotzdem ist das ja eine hohe Frequenz, eine hohe Taktung, die du läufst, wo du wirklich was mitnehmen kannst. Ne? Stanisic raus aus Leverkusen, der ist ja noch im absoluten Höhenflug.
Ja, ganz kurz nochmal, also für Stanisic ist ja auch Wahnsinn. Letztes Jahr Meister geworden mit Bayern München, dann wird er ausgeliehen oder Leverkusen leiht sich den aus. Jetzt ist er aktuell deutscher Meister mit Leverkusen, spielt noch in allen anderen Wettbewerben, Euroleague, DFB-Pokalfinale. Auch da, was für eine Entwicklung dann doch da ist, durch den richtigen Schritt, den man geht, was sich ja erst im Nachhinein oftmals rausstellt. Und da sind viele Komponente, gerade bei Kroatien, wo man auch nochmal so einen Hunger verspürt, noch mehr zu bringen. Ja, Guardiol 22 Jahre, Stanisic 24 Jahre, sind dann ja doch eher die jüngeren Spieler.
Ja, krass, ne?
Bei Kroatien, ja, das finde ich schon sehr krass, ja.
Dass man da wirklich auf sowas zurückgreifen kann und trotzdem wir schon darüber sprechen. Die waren hier, sind da gewechselt, haben sie da noch und ne? Und das ist das, was ich meine mit so einer, vielleicht auch einer Vision, die manchmal bewusster, manchmal unbewusster ist, ne? So mit so einer Selbstverständlichkeit zu sagen, ich bin hier, um was abzureißen. Ich bin hier, um da komplett was rauszuholen und wo das dann stattfindet. Das ist okay für mich, ne? Also ich verbessere mich hier und das finde ich ist ein ganz, ganz tolles Sportler-Mindset, finde ich.
Das finde ich auch.
Das kann dich halt super stark machen. Witzig ist, wenn wir jetzt so von den ganz jungen Typen hinten uns dann das Mittelfeld angucken und die absolute.
Ja.
Du wolltest noch was sagen?
Ich wollte gerade noch mal was einschieben, weil wir ja in der Verteidigung sind. Mhm. Wer auch nicht zu vergessen ist, ne, ist Bonasosa. Letzte Saison noch bei Stuttgart gewesen und auch eine richtig gute Saison gespielt, als Leistungsträger quasi dann auch weggefallen bei Stuttgart, weil er dann zu Ajax Amsterdam gewechselt ist. Und da bin ich wirklich mal gespannt. Also wir haben jetzt über die Abwehrspieler gesprochen. Da,
Fandst du das für ihn eine gute Entscheidung, nach Amsterdam zu gehen?
Ja, ich glaube, es ist gut, den nächsten Schritt zu gehen und zwar jetzt nicht so zu erwarten, dass Stuttgart so eine gute Saison spielt. Ich glaube, für ihn im Nachhinein ist es ein bisschen anders als für Stanisic, obwohl mit Ajax, das ist auch toll. Aber natürlich, wenn du in der Bundesliga da oben mitspielst, und mit der Fanbase auch Stuttgart und alles, wie sich das da entwickelt hat in Stuttgart, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass er auch da ganz gerne geblieben wäre. Aber Ajax ist keine schlechte Adresse, hat da seinen nächsten Schritt gemacht.
Nicht, ja.
Und klar, linke Seite, ne, Sosa, rechte Seite, Stanisic im Zentrum mit Guardiol und bin mal gespannt. Wie sie spielen werden und aber das ist schon mal eine Abwehr, die kann sich wirklich sehen lassen.
Da musst du erstmal dran vorbei auch, ne? Da musst du auch Ideen finden, um das zu überlisten. Das ist nicht nur ablaufen und easy peasy einen vorschicken.
Das sind gefährliche Außenverteidiger, die schön Druck nach vorne machen können, die auch mit dem Ab jetzt in die Nationalmannschaft kommen. Genau, das war das, was ich nochmal dazu sagen wollte.
Ja, danke, danke.
Sehr, sehr gerne. Und du wolltest ja aufs Mittelfeld ansprechen. Gibt es da jemanden, wo du sagst, das wäre jetzt jemand, den freue ich mich, ihn auch in der Nationalmannschaft zu sehen?
Also da gibt es jemanden, wo meine Freude und meine Fanliebe, größer ist als, da bin ich aber auch irrationaler, muss ich sagen. Ich bin ja absolut verknallt in Luka Modric. Den finde ich einfach als, ich finde, er ist so ein feiner Kerl. Ich finde, er hat einfach das, was ich so unheimlich gerne an Sportlern auf dem Platz in einem Mannschaftsgefüge sehe, Umgang mit anderen, diese Klarheit auf einer Position, dieses Verständnis aber auch vom Spiel, von so, ich möchte es nicht Arbeitsauftrag nennen, aber das, was du zu tun hast, wo du gebraucht wirst, diesen feinen Fuß, diese Leichtigkeit, die dahinter steht und diese krasse Menschlichkeit auf dem Platz. Ich liebe das so dolle und er ist keine 22 mehr, das wissen wir. Ich glaube, er ist 38 jetzt, oder, ne?
Ja, gut geschätzt, genau.
Liege ich richtig?
Ja, liegst richtig.
38. Und ich habe das Gefühl, das Einzige, was ihn 38 macht, ist wirklich diese erhabene Gelassenheit auf dem Platz. Aber alles andere, also super Typ. Ja, ich habe ihn ja jetzt auch in der Champions League ein bisschen verfolgt. toller Auftritt, der kommt von der Bank im Moment. Nahtlos, nahtlos. Und also wenn du sowas in der Mannschaft hast, also musst du ja für ein scheiß Mindset musst du dir ja dann schon Mühe geben. Also musst dich ja eigentlich nur, du hast da so viel Vorbildcharakter drin, du hast so viel Sachen, die dich mitziehen, du kannst dich auf einen guten Ball verlassen. Ne? Also dass das so in einer Person zusammenkommt, egal, der spielt dir einen Ball, du kannst dich auf einen guten Ball verlassen und das ist einfach so viel wert, dass ich das, da habe ich schon echt Lobeshymnen für Luka Modric und vor allen Dingen seine Beständigkeit. Nach Real Madrid zu kommen, ist eine Sache, da so in eine Führungsrolle zu kommen, in so einer unaufgeregten, klaren, leistungsbezogenen Art. Chapeau, Hammer, ich bin verknallt. Also wirklich, das ist, Endgame. Ist, ja.
Ganz, 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 ganz toller Spieler, Unterschiedsspieler, der jeden im Team allein durch seine Anwesenheit besser macht. Genau das, was du gesagt hast mit dem Mindset. Man ist dankbar, dass man mit ihm zusammenspielen darf und kann.
Ja.
Ganz, ganz herausragend bei Real Madrid. Ja, auch wenn er von der Bank wegkommt, ist immer, also der Gegner weiß schon, wo, wenn der auf dem Platz steht, wir wissen, das wird gefährlich.
Immer eine Option.
Immer. Sogar mehr als das, ja. Mhm. Und ich finde auch, gerade wenn wir nochmal über Kroatien sprechen, so ein Gerüst, wir haben über die jungen Spieler gesprochen, die so ein Abhaben, die von Leipzig, dann Guardiol, Stanisic, der ja dann von Bayern zu Leverkusen ist und Sosa haben wir gesprochen. Mhm. Das ist so ein bisschen das junge Wilde, aber auch das Fundament. Ne? Mit Vida, der ist 35, ein richtig guter Abwehrspieler mit Modric,
ja. Ne,
der im Mittelfeld der absolute Motor ist, der Denker, Lenker. Freue ich mich sehr drauf, gerade in Kombination mit Kovacic, ne, kennen wir alle von Man City auch, zentrales Mittelfeld. Also was ein starkes Gebilde, auch schon 30 und der hat auch richtig Erfahrung und da bin ich, also das ist ein Kader mit wirklich, wirklich Klasse. Die Spieler haben viele gute Spiele, also viele Endspiele auch gespielt oder waren in Champions League oder sind in einer richtig starken Liga, stechen da auch mal heraus in dem Team, in dem sie spielen. Das finde ich ganz spannend. Und vorne natürlich, Kramaric ist auch schon 32, aber das, was der in der Bundesliga macht und auch bei Hoffenheim, manchmal hat man so den Eindruck, der ist unter seinen Möglichkeiten. Aber wenn man den spielen sieht, das hat auch alles Hand und Fuß. Und da bin ich mal gespannt, wenn er wirklich noch mit besseren Spielern zusammenspielt, da freue ich mich auf jeden Fall auf die EM, vor allen Dingen auch in der Gruppe. Also das sind alles Endspiele.
Ja, ich habe so das Gefühl, als ich auf die Gruppe geguckt habe, und ich weiß nicht, warum mir das immer noch passiert, dass so Italien, Spanien gehört irgendwie so zum Bestand. So das so Grundausstattung. Und manchmal passiert mir das, dass ich so gucke, so Kroatien. Und sobald ich in die Recherche gehe, denke ich so, warum sind die nicht auch bei mir so komplett im Bestand drin, was die in den letzten Jahren oder in den letzten Turnieren auch abgerissen haben, die gehören für mich einfach so ganz, also müssen dazugehören, ja, ob dann da die der dritte Platz gegen Marokko rauskommt, ne, gerade WM auch, also die internationalen großen Turniere.
Das war ja die letzte WM, war das ja dann,
genau. 2018 dann gegen Frankreich den zweiten Platz einfach mal gemacht, ne, und ich habe so das Gefühl, egal ob sie mit dem letzten Sieg, also um dritten Platz oder zweiten Platz dann nach Hause kommen, da wird ordentlich einer abgefackelt, also dieser Stolz dann auch und das, also wirklich dieses komplette rundum wir lieben kroatischen Fußballpaket, dass das so zu Hause verankert ist, da muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem, was sie so leisten, wenn ich das so angucke, dann gehören die absolut zu ganz gefährlichen Bestandsgegnern.
Okay, da habe ich mal eine Frage. Ich greife einfach schon mal vorweg.
Greif.
So, wie weit Kroatien kommt? Weil das Leiden haben die jetzt auch gelernt. in den Finals, die sie verloren haben. Klar, Spiel um Platz 3 haben sie gewonnen, aber dadurch haben sie das Halbfinale vorher verloren. Nations League Finale verloren im Elfmeterschießen. Jetzt haben wir eine EM, wir sind in Deutschland, wir haben viele kroatische Fans, ich glaube, da steckt ganz, ganz viel in der Mannschaft. Und ich kann mir vorstellen, dass die auch weit kommen. Gut, okay, also in den letzten Turnieren sind sie weit gekommen, ist jetzt keine weise Vorausschau. Aber traust du denen mehr zu?
Was du gesagt hast, dieses Leiden lernen, ja? Das ist immer so eine Komponente, von der ich denke, auch oft so, oh, die wird so rausgestellt, weil das ganz viel Selbstverständlichkeit hat. Klar, wenn du was verlierst, leidest du. Ja, also das ist so die Natur der Sache, dass du dich dann nicht freust und sagst, aber guck mal, ganz toll, haben wir das hingekriegt. Zumindest für einen Moment hast du so dieses Gefühl, du leidest halt einfach. Ich glaube, wenn Kroatien eben sich nicht an ihrem Leiden aufhängt, sondern an ihren Visionen, das hat nämlich keine Selbstverständlichkeit, wirklich zu sagen, auch als Luka Modric, ich bin 38, jetzt ist meine Zeit. So Leute, jetzt haben wir gespielt, jetzt gewinne ich. Na? Und das mal, also quasi nicht sich darauf zu konzentrieren, oh, was haben wir schon alles in der Vergangenheit quasi erreicht, sondern Kopf aufmachen und sagen, ey, wo will ich hin? Wonach greife ich jetzt? Was gehört mir jetzt?
Das verstehe ich. Dennoch glaube ich, dass vielleicht nicht leiden lernen, aber man nimmt das mit als Erfahrung und man münzt das quasi um in Positivität.
Wenn du das kannst. Genau, das ist das, wovon ich spreche. Also kannst du das ummünzen oder gewöhnst du dich irgendwie dran, Zweiter zu sein, um dann zu sagen...
Das ist Sportler-Mindset. Mhm. Das ist wirklich ganz, ganz hohes Mindset, was die Sportler haben, wenn man auch mal andere Vereine oder Nationen auch mit beobachtet in letzten Turnieren, wie sich dann was entwickelt. Das ist selten so, dass man von jetzt auf gleich so performt und dann was gewinnt, was auch vorkommt und was auch toll ist, aber meistens gibt es ja dieses Fundament, was sich da durch den Teamspirit, durch das Zusammenschweißen, durch das auch weit kommen, ne? Sie sind vielleicht weiter gekommen als das, was man denen zugetraut hat und darauf quasi dann aufbaut. Deswegen denkst du, die kommen A, nochmal so weit oder B, ein Ticken weiter?
Also gut, ein Finale haben sie schon gespielt auf dem internationalen Turnier.
Genau,
ne?
Genau.
Aus dem Bauch heraus, ja, würde ich sagen, dass sie sich vor Spanien platzieren.
In der Gruppe?
In der Gruppe.
In der Gruppe.
In der Gruppe. Okay. Und somit jetzt wird es natürlich schwer, jetzt gibt es so ein bisschen Kopfgehacke, weil wenn sie Zweiter werden, dann würden sie sich gegen die Gruppe A quasi aufstellen müssen. Das wäre gegebenenfalls Deutschland. Nicht, dass ich mir jetzt ins eigene Knie schieße. Ich vom Potenzial her, ohne jetzt groß rumzurechnen, aus dem Bauch heraus, ja, reißen die richtig was.
Sehr schön. Genau so, genau das war meine Frage. Für die anderen Konstellationen etc., was, wann, wie, wo, wer gegeneinander spielen kann, können wir auch gerne einfach nochmal ganz entspannt in einer anderen Folge drüber sprechen, weil das ist auch ganz, ganz spannend. Aber von jetzt nur von der Leistung her, von dem Kader her, wow, finde ich gut, dass du das auch so frei raus sagst, ja, dass die sich vor Spanien platzieren. Und Italien ist ja auch noch in der Gruppe der amtierende Europameister. Das ist für mich eine ganz, ganz, also ich freue mich jetzt schon mega drauf.
Und das ist halt so eine Gruppe, meiner Meinung nach, ne, wo du in keinster Weise taktieren kannst. Du kannst nicht sagen, ey, guck mal, ich gehe als stärkster Dritter oder vielleicht, guck mal, da schaffen wir Zweiter, dann könnten wir den Gegner und so. Genau das, was mir gerade quer liegt, sozusagen, wie könnte man taktisch vorgehen? So, gar nicht. Also einfach gewinnen.
Aber das, was du sagst, ist ganz, ganz toll, was du auch über Luka Modric gesagt hast. Der ist ja mit der beste Spieler in Spanien bei Real Madrid. Der ist ja eine richtige Legende.
Ja. Ich glaube, die Spanier wünschen sich auch, dass er Spanier wäre.
Und dann spielt er bei der EM, hoffentlich, bei der EM hier in Deutschland gegen Spanien.
Ja. Ja.
Das ist doch toll.
Ich glaube, wie gesagt, ich finde es richtig krass. Ich freue mich auch, als ich die Gruppe gesehen habe. Das ist ja auch so ein toller Umstand für die großen Turniere. Man duckt jetzt nicht ab, da gibt es keine Taktik, du musst da durch und mit dieser Gruppe ist einfach der Hammer. Wir haben uns natürlich dazu auch Spanien angeguckt. Ich mal sagen muss, Spanien hat ja keine schlechte Mannschaft. Also hier ist es fast so, wo man nach dem besten Abendessen fragt, ne, in dieser Gruppe, und dann kriegst du drei Antworten, denkst du, ja, schmeckt alles gut irgendwie, aber es ist einfach Gusto oder vielleicht Momentum oder Flow oder ich weiß nicht, was es nachher ist. Ne? Auch Spanien läuft ja mit Namen auf, läuft ja mit Erfahrung, mit Titeln auf. Man kann nicht, also ne, auch wenn ich sage, Kroatien platziert sich vor Spanien, dann sage ich das nicht, weil ich denke, Spanien verliert alles, sondern weil ich so sage, da in der Weltklasse sehe ich so ein bisschen den Rückenwind bei Kroatien.
Ja, das ist sehr, sehr spannend. Darf ich dich vorab einfach mal fragen, was sind denn deine zwei Top-Spieler bei Kroatien? Also einen hast du ja, wenn ich das richtig rausgehört habe, schon fast genannt im Mittelfeld.
Absolut.
Der Motor.
Ja, also würde ich also tatsächlich von allen Nationalmannschaften meine Best of Five machen, dann wäre Luka Modric auf jeden Fall dabei. Ja, von daher ist der ganz unangefochten. Und als zweiten sehe ich tatsächlich Stanisic auch mit ordentlich Rückenwind, mit wirklich dieser Möglichkeit, viel zu bewegen, viel mit reinzubringen. Ne? Und ich muss ja sagen, dass alle, die unter Xabi Alonso jetzt trainiert haben, habe ich tatsächlich dieses Gefühl, man hat nochmal was gelernt.
Xabi Alonso von Bayer Leverkusen.
Genau. Trainer von Bayer Leverkusen. Und dazu gehört er halt auch.
Mhm.
Und ja, ich glaube, er kann da wirklich.
Das ist toll, was er für eine Entwicklung gemacht hat. Ja. Auch letztes Jahr schon bei Bayern fand ich den stark, gerade gegen Paris in der Champions League, wo er gegen Mbappé gespielt hat, wo man so dachte, okay, ein super Schachzug gewesen von Julian Nagelsmann damals, war ja noch Trainer bei Bayern München. Und dann hat Leverkusen quasi zugeschlagen, haben sich den ausgeliehen, eine gute Runde gespielt, Außenverteidiger gespielt. Der kann auch in der Innenverteidigung spielen, was natürlich dann auch nochmal stark ist, auch für Kroatien. Toll, du hast wirklich zwei ganz, ganz tolle Spieler rausgenommen und das zeigt dann auch schon, wie stark der Kader Kroatiens ist, weil ich habe auch zwei Spieler.
Ja, sag mal.
Ja, soll ich sie
nehmen? Komm.
Natürlich Guardiol. Den ich vorhin da bei einer anderen Mannschaft gesehen habe als bei Man City.
Der ist halt einfach gut, egal wo.
Der ist gut, egal wo. Überragend. Aber natürlich auch Kovacic. Auch natürlich beides Man City-Spieler. Kovacic, zentrales Mittelfeld. Ich kann mir sehr gut vorstellen mit Modric zusammen. Und ich darf nur zwei nennen, das sind meine beiden, ansonsten hätte ich natürlich noch den Stürmer genannt, Kramaric, der da immer in einem Turnier.
Das ist toll, wenn man so Probleme
in
der besten Liste hat. Ja.
Interessant, dass wir sagen, unsere Spieler, ein junger, ein gehobener Spieler im gehobenen Alter, das ist interessant, finde ich toll. Schön, ja, danke auf jeden Fall.
Ja,
und,
spannend.
Spannend,
sehr, sehr
Kroatien,
spannend.
Genau. Mhm. Da wollen wir mal weiterschauen. Du hattest ja Spanien schon mal angesprochen, so vom Kader her.
Da haben wir natürlich auch einige Leckerbissen dabei. Ne? Ja, das muss man ganz klar sagen. Wo ich bei Spanien so direkt, also was mir aufgefallen ist bei, und dem muss ich mal kurz vorgreifen, Italien und Spanien, die haben auch ihre Nationaltrainer noch nicht so lange. Ja, also es ist jetzt nicht so eingefleischt. Wir hatten ja bei Deutschland auch gesagt, dass so, ah ja, wir hatten nicht so viel Zeit und es war alles so ein bisschen knackig und so, ne? Und dann merke ich so, vielleicht ist es sogar so ein bisschen so eine Umbruchsära allgemein, ne, dass so jetzt so 22, 23, dass so, wer weiß, was hinten dran passiert ist in den Jahren ohne Fans, in den Jahren ohne irgendwie dieses, wo vielleicht nicht immer Fußball im Vordergrund stand. Wir haben jetzt den Luis de la Fuente seit Dezember 22 da und ich finde ja diese Entwicklung vom spanischen Fußball, der es irgendwie immer mal wieder braucht, in so eine Schublade zu kommen. Also ob das dann heißt, die man Tiki-Taka oder die man so und so und diesen und das ist ja eh so die spanische Kultur und das trägt man, habe ich immer so dieses Gefühl, die suchen immer so nach so einer ganz starken Identität über deren Art und Weise, Fußball zu spielen. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, bitte widersprich mir, wenn das nicht so ist. Ich habe das Gefühl, dass sie das im Moment nicht so 100% haben.
Also, ja, aus Gründen. Kannst du die Gründe benennen? Weil ich gebe dir da absolut recht, dass das immer, man weiß, wie die Spanier spielen. Also aus der Historie heraus oft den gleichen, wie du sagst, Tiki-Taka-Fußball. Und kannst du das benennen,
Weiß, okay, das ist eine spanische Schule vielleicht, ja, damit wächst genau. Man schon so auf und so. Ich würde es ein bisschen drauf schieben, dass unheimlich viel Bewegung drin ist, dass du unheimlich viele Legionäre hast, die auch nochmal lernen. Ich habe auch das Gefühl, dass es im Moment allgemein im Fußball, wie soll ich sagen, die Veränderungen sind schneller aufeinander, ja, also Fußball will auch nicht mehr so festgefahren sein, man will auch noch mal ein bisschen hier und da überraschen und ich habe dieses Gefühl, egal ob du aus der und der Schule kommst, ja, ob so dein, sage ich mal so, jetzt völlig überzogen natürlich, aber so Tiki-Taka im Blut hast, ja, wächst in Spanien auf, gehst dann aber weg, gehst auch sehr früh weg, ja, wenn man sich so die Liste der Legionäre anguckt, das ist ja schon viel. Ja, also ja. Spanien hat eine sehr starke Liga. Man könnte ja auch meinen, als Spanier möchte man dann irgendwie in Spanien spielen oder dass so dieses oberste Ziel ist, Real, Barcelona oder ne, gibt ja noch andere, genau. Atletico, wie auch immer. Und trotzdem gehen viele weg.
Was ganz schön ist auch irgendwie für die Spanier, auch für die Nationalmannschaft. Ob das jetzt ganz typisch ist? Ja, es gab's hin und wieder öfter mal, aber dass jetzt wirklich viele Spieler, wo man sagt, boah, krass, okay, die gehen weg, ne? Ist auch andere Sprache, andere Kultur.
Und lernen da halt tatsächlich auch nochmal, ne?
Noch mal, genau, auch eine andere Art des Fußballs. Ich gebe dir recht mit dem Tiki-Taka. Ich hatte mal nachgefragt bei dir gerade, weil ich glaube, dass es so ein bisschen daran liegt, man hatte das jahrelang und das war auch so ein Vorzeigefußball.
Ja, so ein Maßstab, ne?
So ein Maßstab. Und es ist schön, dass du das sagst, dass sich der Fußball auch dahingehend ein bisschen verändert. Die Spanier haben nicht mehr diese herausragenden Spieler, noch nicht, die das so können wie Xavi, Iniesta, nur um mal zwei zu nennen. Das war wirklich ein ganz, ganz tolles Team und man hat aber jetzt auch so ein bisschen daran festgehalten. Das Schöne ist, du hast den Trainer angesprochen, man geht jetzt mal ein bisschen auch andere Wege. Man hat vorne zwei Stürmer, ne, Abschlussstürmer mit Rossellou und Morata.
Ja.
Was ja dann auch dafür spricht, dass man jetzt nicht mehr mit einer, ja, um den 16er herumspielt, sondern den Ball auch mal über eine Flanke mit reinbringt. Das war ja vorher eher nicht so der Fall, obwohl auch Spiele entschieden wurden durch Abwehrspieler, Ecke, Eckballtore, ne? Puyol gegen Deutschland mal. Und
ich glaube, Torres war auch noch einer gewesen, der vorne wirklich die Spitze gehalten hat, irgendwie so.
Wow. Chapeau, dass du den nennst, wirklich richtig stark. Über Jahre hinweg, Torres. Hat aber auch in England gespielt gehabt.
Ja.
Und es ist schön zu sehen und ich bin mal gespannt. Der Kader, der gibt ja auch einiges her.
Also der Kader unfassbar. Da, also das ist nichts, wo ich, ich die Schwächen oder irgendwas ausmachen kann. Ja, wahrscheinlich ist so Tor so das, wo ich sage, wenn man vors Tor kommt, dann kann man das auch als Kroatien, auch als Italien, wer weiß, vielleicht sogar auch als Albanien nachher wirklich schaffen, den einen oder anderen reinzuschieben. Ich glaube, diese große Aufgabe bei Spanien ist tatsächlich, das auf den Platz zu bringen. Ne? Mhm. Also die namenhaften, starken Spieler aus wirklich den Vereinen auf den Platz zu bringen. Kriegst du es 90 Minuten hin und noch dann in deiner Hütte nachher zusammen, ja.
Obwohl mit David Raya, der spielt bei Arsenal, das ist eine gute Abwehr.
Absolut.
Auch da ist er quasi in einem Up.
Ja.
Ne? Bin ich mal gespannt. Aber natürlich hast du recht, das ist ja kein Vergleich mit Italien oder Deutschland von den Torhütern her.
Ja.
Lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Ja. Der kann aber auch eine gute EM spielen. Ich bin gespannt, was die Abwehr bringt. Wir hatten über das Spielsystem von Spanien, hast du ja eben gesprochen, auch mit dem Tiki-Taka und welche Art von Fußball spielen die. Glaubst du, dass anhand des Kaders, wir werden gleich nochmal einen Ticken drauf eingehen, mit den Außenverteidigern, wenn das die Außenverteidiger sind, mit Carvajal auf der rechten Seite und Grimaldo, der auch bei Leverkusen gezeigt hat, was er kann, auf der linken Seite, das könnte eine Überraschung sein. Also vom Fußballerischen her. Glaubst du das?
Ich glaube, dass beides richtige Säulen sein werden. Säule hört sich jetzt so undynamisch an, das meine ich gar nicht so, sondern wirklich so rückgratmäßig, ne, dass die da krasse Arbeiter wirklich, ich habe so dieses Gefühl, gerade bei Carvajal auch und so, Grimaldo eigentlich auch, wenn der Schalter da umgelegt ist, ist der Schalter da umgelegt, dann spielen die einfach Fußball und warten auf die Pfeife, bis der sagt, es ist vorbei jetzt. Ne? Das ist natürlich super stark. Ja, ich glaube aber auch, wenn du so eine Maschine mal am Laufen hast, das geht nur als Mannschaft. Das geht wirklich nur, bringst du das 90 Minuten auf den Platz. Und ich glaube, da kann ganz viel Überraschung stattfinden, um ehrlich zu sein. Ja, ich glaube wirklich, dass da ganz, ganz, ganz viel ist, was an Stärke zusammenkommen kann. Und dann Dani Olmo oder auch wenn du dir das Mittelfeld anguckst, so, ne, wie das nach vorne dann arbeitet. Ja, also das ist auch schon Klasse, Weltklasse. Ne?
Das ist schon toll. Gerade, ich hatte gerade gefragt wegen mit den Außenverteidigern, weil die spielen ja auch, sind beide relativ weit, relativ weit auch in der Champions League mit Carvajal Real Madrid oder halt Grimaldo Leverkusen in der Euroleague auch deutscher Meister geworden. Die sind sehr, sehr spielstark, die Außenverteidiger, wobei ich mir auch sogar vorstellen kann, dass wir da eine neue Art von Fußball sehen werden, dass die Außenverteidiger nicht mehr so statisch sind, sondern die sind schon richtig spielstark. Richtig gut, mit richtig Druck können die geben ins Zentrum. Du hast Dani Olmo gerade eben angesprochen, der auch sehr flexibel ist, ne? Spielt bei Leipzig, schwere Verletzungen gehabt, aber auch vor der Verletzung war der unfassbar gut.
Ja.
Da haben wir schon wieder Leipzig, ne? Was die für Spieler holen, rausbringen, wie die sich da weiterentwickeln, schon sehr, sehr stark.
Und ich glaube, taktisch ist es so, dass Spanien sich dahingehend entwickelt, dass sich das so ein bisschen auf so eine andere Ebene, auf mehr so ein stärkeres Miteinander hebt. Ja, ich hatte immer so dieses Gefühl, beim Tiki-Taka ist auch, jeder ein Stück weit mit sich selbst beschäftigt. Ne? Du kannst so einzelne Fehler viel besser ausmachen. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass das gerade, die treten ja oft oder eigentlich mit einer 4-3-3 auf und wenn du dann hinten die zwei Außenverteidiger hast, die so unfassbar stark nach vorne arbeiten und dann hast du einen Olmo oder Ruiz oder Navas oder Rodri oder was weiß ich, was alles im Mittelfeld, da schiebt sich dann mal eine Etage nach vorne. Vielleicht brauchst du dann auch gar nicht, ne? Also da ist Bewegung drin, da ist voll viel Bewegung drin.
Und einen Namen hast du gerade genannt, Rodri. Mhm. Das ist ja der absolute Wahnsinn.
Ja.
Jetzt spielst du mit Olmo und Rodri eventuell, ne, nehmen wir mal an, die beiden, wow.
Ja.
Und dann hast du dann noch Jamal, der bei Barcelona spielt, 16 Jahre. Also da, ich freue mich wirklich auf die EM. Ich freue mich, wer auch ein Überraschungsspieler, werden wir auch nochmal drüber sprechen in einer anderen Folge.
Das ist Joselu, Morata noch vorne drin, ne? Ja. Und das sind ja alles so Sachen. Ich habe immer das Gefühl, wenn man bei Spanien irgendwie versucht, so Leute rauszustellen, dann muss man irgendwie trotzdem alle nennen und denkt so, ey Leute, eigentlich seid ihr unangefochten. Und man muss halt auch sagen, das international, was ob das jetzt die Nations League ist oder andere Titel oder wie weit man auch kommt, also gar nicht mal, natürlich steht am Ende vielleicht ein Titel da in den internationalen Turnieren, aber den Weg, wie du den dahin auch bestreitest, ne, und wie das funktioniert, also ich glaube, diese Gruppe ist einfach so super hart. Und was ich aber mag, ist, dass jede Mannschaft in dieser Gruppe darauf angewiesen ist, absolut stärkenorientierten Fußball zu spielen und das Spiel verstanden zu haben. Also du kriegst da, glaube ich, echt nichts geschenkt. Gar nicht.
Das ist richtig schön. Das ist richtig schön in der Gruppe. Ja.
Wahrscheinlich brauchst du erstmal eine Woche Urlaub nach der Gruppe, damit du weitermachen kannst.
Ja, was ich zu Spanien noch sagen möchte, ist einfach genau das, was du gerade aufgezählt hast mit dem Erfolg, den die in den letzten Jahren, aber auch davor hatten. Ne?
Ja.
Die Duelle, EM, WM, Finale gewonnen, etc.
Ja, super stark.
Super stark. Nations League gewonnen. Und,
auch im Finale Ganze, dann 2021 gewesen. Ne? So,
das Ganze trotz Umbruch. Das finde ich, ich wirklich faszinierend, weil normalerweise erkennen wir ja so, gerade auch in Nation oder in Verein, das bewegt sich immer in Wellen.
Genau, ne? Muss quasi von unten wieder nach oben. Und
aber
dann,
dass das trotzdem jetzt stattfindet in der Nationalmannschaft und das Gerüst Barcelona ist ja momentan nicht ganz so stark, wie es die letzten Jahre war. Und das so aufzufangen, dass man dann den Fußball, dass man daran nicht so an seinem eigenen Fußball, an dem Tiki-Taka festhält, sondern dass man doch sagt, okay, wir haben da vorne einen Stürmer drin, wir spielen mit Stürmer, wir haben einfach einen guten Kader und nutzen das stärkenorientiert aus, dass wir quasi den Fußball den Spielern anpassen und nicht die Spieler dem Fußball, weil es ist auf dem Niveau, wie Xavi, Iniesta, Busquets waren, auch nicht sind, nicht alle elf, so wie es vorher war bei den Spaniern. Und da bin ich mal gespannt. Ne?
Und das finde ich ganz toll, dass du das sagst, weil die konnten etwas wirklich in der Perfektion. Aber da auch kein Ego zu haben, das loszulassen, das ist doch diese Stärke, dann zu sagen, ey, okay, das konnten die super gut, aber es gibt keine Fußball-Blaupause, es gibt nicht diesen einen richtigen Weg für alle und dann kann man quasi wie so Fußball verwalten, ein Fußballspiel verwalten und sagen, so und so wird's oder so und so wird's nicht. Und das ist ja das, was einen quasi mitreißt, so ungläubig, in alle Richtungen ungläubig dastehen lässt. Und Spanien ist bockstark. Und wie du sagst, das wegzustecken oder überhaupt mitzunehmen, ja, es ist ja fast noch nicht mal weggesteckt, sondern als Kraft und Energie mitgenommen und komplett nach vorne gerichtet. Boah, dem muss man auch begegnen können als Gegner, ne? Also wenn du das wegsteckst, was dann nicht, ne? So, und das im Turnier, wenn sie es auf den Platz bringen, gefährlich.
Ja, das finde ich auch. Und die sind durch die Qualifikation ja jetzt auch nicht so durchgerast. Also wir erinnern uns an das Spiel Schottland-Spanien.
Ja, hatten wir auch schon,
wir auch schon, ne? Da hat Schottland gewonnen. Und das kann ja auch immer so ein Augenöffner sein, dass man sagt, hier, wir wissen, wer wir sind, wir wissen auch, was passieren kann, aber wir sind jetzt im Turnier und in so einer Gruppe müssen wir jedes Spiel, also bei einer EM ist man bei jedem Spiel da.
Ja.
Aber in der Gruppe
in der
ist
Gruppe.
Man bei jedem Spiel da.
Da muss
das,
ja.
Genau.
Ja, no excuses. Und da ehrlich, ob es regnet oder Sonne scheint oder sonst was, da gibt es gar keine Ausreden. Da muss man Vollgas, ja. Aber ja, sag mir doch jetzt nochmal deine Spieler aus Spanien. Was hast du dir denn rausgesucht und auf wen hast du denn da sozusagen ein Auge geworfen?
Ja, also in Spanien ist es natürlich, für mich ist es Carvajal.
Mhm.
Ich finde ihn richtig stark bei Real Madrid. Richtig stark.
Das ist echt jemand, den man in seinem Team haben will, ne?
Das ist, also der ist wirklich, wirklich Wahnsinn. In Spanien, die haben gute Kicker. Die haben richtig gute Kicker.
Mhm.
Aber Carvajal ist für mich einer. Und aber ich könnte ganz, ganz viele aufzählen. Ich nehme mal etwas vorweg. Ich glaube auch, dass der Spieler auch eine Überraschung auch im Turnier sein kann. Ist viel verlangt. Und da gibt es auch andere in Spanien, der Nationalmannschaft. Sag's aber jetzt, ich würde Dani Olmo nehmen. Allerdings nehme ich Jamal von Barcelona. Ich finde den richtig, richtig gut.
Das wäre natürlich für ihn auch richtig ein Auftritt, ne?
Ja. Ja, ich glaube, also, ist auch so ein bisschen der Wunschgedanke mit 16 Jahren, so ein Spieler. Es gibt viele, viele gute junge Spieler, wird es geben bei der EM. Aber Jamal, der kann da schon auch nochmal rausstechen, gerade auch im spanischen Team. Ich finde sein 1 gegen 1 super, ich finde seine Schnelligkeit toll. Und wenn er das alles auf den Platz bringen kann, da ist er schon stark.
Und hat nicht wenig Konkurrenz vorne, ne? Aber wenn er es zeigen darf, glaube ich.
Wer sind denn deine beiden Spieler, wo du sagst, wow?
Also, wo ich sage, wow, ja, ich weiß gar nicht, ob es dieser Wow-Effekt ist, weil wie gesagt, da kannst du ja, wie du schon sagst, bei jedem so ein Wow für sich selbst setzen. Ich würde tatsächlich Olmo und Grimaldo rausnehmen und sagen, ich wünsche mir das auch ein bisschen, dass so eine Bundesliga-Vertretung Statements setzen kann. Ja, ich mag sie beide auch in der Bundesliga. Ja, ich finde eine ganz unaufgeregte Art. Ich mag Dani Olmo unheimlich von seiner Art und Weise, Fußball zu spielen, wie er sich ins Spiel einbringt. Ja, da dieses sich für nichts zu schade zu sein und trotzdem kein Danke zu erwarten, habe ich manchmal so dieses Gefühl bei ihm. Der ist da, der macht seinen Job, der liebt es, der zieht es durch. Und ja, es ist immer, also das mag ich unheimlich an ihm, ne? Und wie du schon sagst, Grimaldo, der hat für mich, ich habe immer dieses Gefühl, seine Wandlungsfähigkeit für Innenverteidigung und Außenverteidigung hat was mit seinem Fußballverständnis zu tun.
Mhm.
Ne? Also so diese Wahrnehmung auf dem Platz, wirklich zu kapieren, wie bewegt der andere sich auch, also nicht nur auf sich zu gucken, sondern was braucht der andere vielleicht von mir, der neben mir, ne? Ob das Informationen, Bewegungen sind ja auch Informationen, aber was das ist, da gefällt er mir unheimlich gut und ich finde, das ist etwas, was so ich unheimlich gerne benenne und wo ich sage, das wünsche ich euch auch, dass ihr das zeigen könnt.
Ja, das wäre toll, ne? Wenn die das da auf den Platz bringen. Ich traue es den beiden auch zu. Und ganz, ganz schön, dass du zwei Spieler aus der Bundesliga genommen hast.
Ja, ich stelle mir halt auch so vor, ne, was wir auch vorher gesagt haben, es sind so viele Gastgeber. Und wenn du dann da in deinem Zuhause in Leverkusen oder bei Leipzig oder so sitzt und da quasi, ne, deine Freunde, deine große Familie so bei dir zu Hause willkommen heißen kannst, weil letztendlich hast du ja auch viel verlassen und kannst das dann zu Hause willkommen heißen und es ist ja nochmal eine ganz andere Wohlfühlatmosphäre für alle Seiten und das ist sowas, was ich einfach gut finden würde, so, ja.
Das stimmt, das ist ein schöner Punkt, ja, das kann ein ganzes Team natürlich auch mittragen.
Mhm.
Toll.
Ja, das nimmst du, das kannst du nicht abstreifen, das nimmst du mit in die Kabine.
Ja, sehr schön, Sarah.
Ja, das war also der Spanien-Wrap-Up, aber Philipp.
Ja, da gibt es noch zwei Mannschaften.
Ne? Noch zwei Mannschaften, ja. Es gibt noch zwei Mannschaften und ich glaube, wir dürfen direkt zu Italien kommen.
Oh, Italien. Bella Italia.
Bella Italia. Wir haben den Titelverteidiger. Wir haben nicht einen, wir haben den Titelverteidiger.
Und das auch noch in Deutschland. Also jetzt hier in Deutschland.
Ne? Und dennoch andere Voraussetzungen, auch da neuer Trainer Spalletti, auch erst seit 23 da, ne? September 23 da. Also auch da ist quasi so ein Umbruch passiert, auch da neue Einflüsse, ne? Mhm. Kann man nicht unter den Tisch kehren. Und in der Vergangenheit hat Italien genau das gemacht, was du gesagt hast, also mit jedem Umbruch auch irgendwie so ein Durchbruch nach oben oder unten, ne? Also so.
Ja, es ist ganz spannend zu sehen in Italien, und auch die Kultur ist einfach, wenn sie sich qualifizieren, ne, da immer gut dabei.
Mhm.
Und aber es kann auch passieren, dass sie sich halt nicht qualifizieren. Und jetzt haben sie sich qualifiziert, sind amtierender Europameister, kommen nach Deutschland, hier sind sie Weltmeister geworden.
Ja. Ja, obwohl 2010 auch qualifiziert, ne? Und leider unrühmlich frühzeitig.
Aber das ist auch, ne? Italien.
Ja.
Das ist auch Italien. Ja. Das könnte hier hoffentlich nicht, aber es könnte natürlich nach dem Titel wieder passieren. Ne?
Ja, es ist ja dieses, was wir gesagt haben, wie gehst du mit deinem Leiden um? Ja, wie gehst du damit um? Wie kommst du zurück? Was lernst du auch daraus? Ja, ist das ist das quasi deine Kultur? Ist das dein Style? Oder machst du da ein bisschen was draus? Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, nur 5 Legionäre. Der Rest ist in Italien aktiv. Ja, die sind, die wohnen zu Hause sozusagen. Ja, also,
das ist eine schöne Heimatverbundenheit. Man mag es zu Hause. Es ist ist auch irgendwie
zu Recht,
spannend,
ich, ne? Muss es sagen, zu, ja. Recht. Wer will aus Italien raus?
Ja. Aber es ist auch spannend, es ist spannend zu sehen, einfach, dass das Umfeld eine ganz, ganz wichtige Komponente, ja, ist. Es ist eine starke Liga,
absolut,
die italienische Liga.
Absolut.
Waren ganz, ganz viele tolle Spiele dabei. Es ist eine tolle Fanbase in Italien. Ich habe mal ein Spiel gesehen, das Derby Inter gegen AC. Wahnsinn, was wirklich Wahnsinn, was da los ist.
Das ist so die purste Form von
Ibrahimovic gespielt,
oh, wow,
und Lukaku.
Ja. Ja,
es war 4-2 Ausgang, 4-2, ja. 4-3. Also auch noch ordentlich was Rambazamba da. Es war, wo man sich denkt, okay, in Deutschland, die Stadien, das ist toll. Und man kann das gar nicht vergleichen, aber diese Kultur, dieses Abfeiern der Stars,
ja,
das fand ich ganz
speziell. Kult, ne?
Das ist Kult. Das ist auch das, was die deutschen Legionäre von Italien sagen,
mhm,
ne? Die auch Lothar Matthäus,
ja,
Rudi Völler,
ja,
oder ja, ähnliche, die
ja,
da waren.
Ja.
Und das finde ich ganz spannend. Und ich glaube, dass es für Italien und für die Italiener hier auch ganz spannend ist, eine EM oder ein Turnier in Deutschland zu haben, da ist die Vorfreude riesig.
Also ich muss ja sagen, ich habe das Gefühl, dass man mit Italien also fußballerisch, immer in so einem Engtanz ist, wo ganz viel Liebe ist, wo ganz viel Zerdrücken fast schon ist, wo ganz viel, wer führt wen an, wie ist das eigentlich? Von außen sieht es irgendwie immer toll aus, es sind immer super Gefühle dabei. Also ich finde, da hat man, oder? Also ich finde, das ist immer so eine ganz, ganz tolle Atmosphäre, wo es auch, mhm, laut wird, wo es auch heftig und dynamisch wird und wo man auch man wird einfach mitgerissen. Du kannst da nicht nebendran sitzen und sagen, ach, ich guck jetzt mal oder so, sondern, ne?
Ja, da freu ich mich ja auch schon drauf, wenn dann nach dem Spiel, man hört dann die Autos hupen und man weiß genau, ja.
Ja, man muss gucken gehen, egal wer hupt, aber man muss auf jeden Fall mal gucken gehen, ne?
Gucken gehen und ja. diese Freude, das ist das, worauf ich mich sehr, sehr freue. Und ich freue mich auch über den italienischen Fußball, weil das, was du meintest, mit dem Umbruch.
Mhm.
Ich finde Italien stark, die italienische Liga finde ich stark.
Oh ja.
Dass, ja, auch was Neapel in den letzten Jahren quasi abgerissen hat oder was die gespielt haben, ja, auch Inter in der Champions League, ne?
Ja,
im Elfmeterschießen sind sie dann ausgeschieden, aber da auch Meister geworden. Aber ist, glaube ich, was zusammengewachsen und was bei den Italienern auch immer noch mal so ein bisschen mehr Freude auf mehr macht, ist noch mal die Nationalmannschaft. Dass wenn die in der Nationalmannschaft, also mehr geht für die.
Das ist kein nicht. Pflichtprogramm.
Und, genau. Und aber auch für die Fans.
Mhm.
Und da kann ich mir vorstellen, dass sie auch durch die Gruppe, ne, getragen werden. Dass sie über sich quasi.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass die einen ganz, ganz guten Fußball zeigen. Einen ganz schönen Fußball, weil man weiß gar nicht, in welche Richtung geht es.
Ja, also ich glaube, ja. Man weiß nicht, in welche, ja, ich würde trotzdem halt, ne, wenn man zum Beispiel, oder wenn wir auf den Kader gucken, dann ist es auch schon so, es ergeben sich schon so Konstellationen, wo man schon mal große Augen machen muss. Ja, ich finde zum Beispiel Donnarumma hinten im Tor.
Ist doch Wahnsinn.
Weltklasse, also sorry, aber
ja, der ist 25, hat schon gefühlt alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Ist
super verlässlich, hat keine Patze, wo man sagt, naja, komm, super, toll, aber das kann er oder das so. Also eine Bank, wenn du dann hinten nicht frei aufspielen kannst mit sowas im Rücken, dann weiß ich auch nicht wann. Ja, du hast Di Lorenzo, Di Marco hast du auf den Außenbahnen und Atzen ohne Ende, ja.
Bastoni also in der Innenverteidigung.
Absolut. Und Innenverteidigung, also das muss man mal sagen, Innenverteidigung ist ja quasi wie ein italienisches Wort. Also, das steht einfach, ja. Da glaube ich, da lassen die sich auch echt nichts vom Brot nehmen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ne? Wenn man sich auch den Kader anguckt, was noch von der Bank kommen kann, das ist. Also da hast du ja super, super viele Möglichkeiten. Du kannst super wechseln. Du hast gesagt, Udogi ist wahrscheinlich nicht dabei. Stimmt das? Der ist verletzt oder so?
Ja, der ist verletzt. Oberschenkelverletzung und Rückkehr unbekannt. Ist leider schade. Vielleicht schafft das noch. Wäre ihm auf jeden Fall zu wünschen. Ne? Legionär, spielt bei Tottenham, 21 Jahre. Richtig.
Einer von den wenigen.
Guter Kicker. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Es gibt einen schönen Block von Inter Mailand. Neapel, Juve, da haben wir drei Spieler, sind gar nicht so viele dabei. Aber die dabei sind, mit Campiasso, Locatelli und vorne Federico Chiesa, das sind dann natürlich auch schon drei Extraklasse-Spieler. Die
und Juve macht ja auch richtig Spaß.
Machen können und machen werden, ja. Auch da haben wir eine starke Nation, einen starken Kader.
Trainer, muss ich ja nochmal ein Wort drüber verlieren, ist jetzt auch nicht super unbekannt, hat selbst auch Spalletti, hat auch selbst viel gerissen. Und vor allen Dingen habe ich das Gefühl, September 23, wenn du dann antrittst, dann weißt du auch, wo deine Marschrichtung ist. Ja, dann brauchst du nicht mehr groß überlegen, das weißt du dann schon, was du willst.
Mhm.
Ja,
der kam Richtung ja aus Neapel, ne? Und hat ja auch Neapel so stark gemacht.
Ja.
Hat eine schöne Art vom Fußball auch beigebracht.
Mhm. Ja.
Ne? Die haben vorher schon auch in die Richtung gespielt, aber jetzt geht es so in die Richtung noch mal ein bisschen mehr zocken. Aber in eine positive Art, also schön mit Abschluss zum Tor, mit direktem Zug zum Tor. Und was ich bei der Art und Weise auch bei Neapel so mochte, war einfach, als Spalletti da war, dass die genau wussten, was zu tun ist, die Spieler.
Mhm.
Und der Gegner wusste es auch. Wenn wir jetzt nicht richtig da sind,
Ist gar nicht dann, schlimm.
Dann können wir auch gehen. Und so war es ja dann auch. Und da bin ich mal gespannt, wie das in der Übertrag in die italienische Nationalmannschaft sein wird.
Also man hat natürlich schon auch gehört und gesehen, und ich glaube, da ist ja auch ernst zu nehmen, ne, dass eben gewisse Umgangsformen oder irgendwie Freizeitgestaltung oder so der Spieler nicht gefallen hat, ne, weil er sagt so, ey, ich brauche nicht dein Mindset 90 Minuten auf dem Platz und danach machst du, worauf du Bock hast, sondern entweder bist du hier und dann verpflichtest du dich für dieses Turnier und ich brauche Sportler. Ich brauche Leute, ich brauche nicht mehr für Leute mitdenken, ich will nicht mehr, ich bin keine Erziehungsperson, die euch sagt, PlayStation an, PlayStation aus, PlayStation hier und jetzt schlafen und nicht, sondern das erwarte ich. Und das heißt ja schon, dass er nicht nur, ja, das ist ja auch eine Form von jemandem abholen, ne? Also quasi einen Rahmen zu setzen und zu sagen, das sind meine Erwartungen, damit wir, genau was du sagst, eben diesen Fußball spielen können. Wenn ich dir erklären muss, wann du ins Bett gehst, brauche ich dir nicht mehr erklären, wann welcher Ball in welche Richtung kommt, weil dann sind die Worte durch, ne? Da hörst du mir schon nicht mehr zu. Und das finde ich toll. Ich mag das, ne? Dass nicht so hintenrum taktiert wird und wen brauchen wir jetzt doch oder machen wir nochmal einen neuen Kader, sondern ganz klar ins Gesicht gesagt wird, pass mal auf, wir wissen, warum wir hier sind und das erledigen wir jetzt auch gemeinsam, ne? Und zwar in der höchsten Form, in der wir das können. Und das mag ich. Und ich glaube, dass genau diese Nähe, das ist ja so ein bisschen dieses, ich will das auf gar keinen Fall vergleichen, aber das ist so ein bisschen dieses Kloppsche Prinzip, practice what you preach. Ja, also du kannst nicht von anderen verlangen, dein Herz auf den Platz zu lassen und das selbst nicht zu tun. Und ich finde, das ist der so ein Boss-Move irgendwie, das selbst auch zu tun, ne? Da zu sagen, Leute, ich bin hier, ich brenne. Und ich stecke euch jetzt alle damit an, weil wir brauchen das. Und wie du gesagt hast, mit Neapel an seiner Fußballqualität oder Trainerqualität, das dann auf den Platz zu bringen, gibt es keinen Grund zu zweifeln.
Ja, das ist ganz, ganz viele tolle Aspekte, die du erwähnt hast, die du gesagt hast, die vielleicht auch für uns gar nicht so ersichtlich sind, ne? Wenn man so ein bisschen außenstehender ist von einer Nationalmannschaft. Man denkt ja auch immer, dass die Spieler dann dahin gehen und einfach 120% geben, da trotzdem eine gute Zeit haben, aber dass der Rahmen so gesteckt ist, wann die ins Bett gehen. Finde ich ganz toll, dass der Trainer das offen kommuniziert, bevor es zu spät ist.
Genau, das ist, ne? Es. Ja. Nachher dann schlau zu sein und Recht gehabt zu haben, das ist ja fast die einfachere Form, als
das vorher anzugehen und dann zu sagen, so, das ist der Rahmen und wenn das für euch nicht passt, dann ist jemand anderes dabei. Kann natürlich auch nochmal so ein bisschen, dadurch, dass jeder dann weiß, wo er dran ist, kann das auch nochmal so 1-2% mehr aus der Person herauskitzeln.
Wenn nicht noch mehr. Ja, wenn nicht noch mehr. Und ganz im Gegenteil, also ich meine, das ist ja, wie du sagst, früh ansprechen, weil das ist ja die Spirale, wo die Tür auf ist und entweder rutscht du da jetzt runter oder hält sich halt jetzt noch fest, ne? Und das finde ich super. Und ganz klar ist, Kaderprobleme hat der nicht. Ne? Also wenn, dann wird es an was anderem liegen. Ja. Kaderprobleme hat der auf gar keinen Fall.
Und glaubst du, du kennst ja auch Italien, du kennst die Kultur, du kennst die Spielweise von Italien. Glaubst du, dass sich jetzt bei dieser EM etwas verändert, etwas in dahingehend so eine überraschende Spielweise? Wir haben ja immer so ein bisschen dieses Catenaccio hinten reinstellen, abwarten, was der Gegner macht. Glaubst du, hier und da sind aber Überraschungseffekte, wo man sagt, wow, damit habe ich jetzt, das ist nicht so mega typisch italienisch, so diese Schlitzohrigkeit, diese Abgezocktheit, das haben die Italiener. Aber glaubst du, da kommt nochmal was anderes, wo jeder sagt, wow.
Also das, was ich sage, diejenigen, die Italien verfolgen, so wird es für die vielleicht jetzt keine große Überraschung sein, aber wenn du den Catenaccio ansprichst und auch so ein bisschen, es gab ja auch viele Zeiten in Italien, wo es so ein bisschen so Personenfußball war, ne, wo man genau wusste, Pirlo, Baggio, weiß ich nicht, die spielen ihr Ding und sobald der Ball an deren Fuß ist, spielt der Rest halt mit irgendwie, ne, dass sich das so verschiebt und ich glaube, davon geht's weg. Ich glaube, dass die Spieler per se wechselbar werden, ja, also auch, dass die Bank krass gefährlich ist, dass sich das ganz, das wird ein ganz großer Teamgedanke sein. Ich glaube, dass die, das, und das hat Spalletti ja bewiesen, denen das ganz klar sagt, Titelverteidigung, das ist Maßstab, ne? Also wir gucken nicht, was mal wird, um eventuell, sondern das ist der Maßstab. Und ich glaube, dass es von diesem harten Catenaccio, wo ja nicht nur die Verteidigung mit gemeint ist, sondern das ist ja auch so dieses einschläfernde, geduldige hinten absitzen, um dann nach vorne hin diese 1-0, ne? Also ich habe es jetzt sehr runtergebrochen, es ist ja natürlich sehr polemisch, aber sehr runtergebrochen, dann das 1-0 und dann siegend vom Platz zu gehen, wo alle sagen, Mann, 90 Minuten Langeweile, ihr habt uns eingeschläfert oder so. Dass das trotzdem, das ist komplett aufgeweicht. Ich glaube trotzdem, dass die Abwehr sehr diszipliniert spielt. Aber wenn ich mir zum Beispiel so Typen wie Barella angucke oder so, ne? Ja, der hat einen Namen, aber der steht komplett für die Mannschaft ein. Der ist da ein absoluter Teamplayer. Der hat irgendwie immer Bock. Ich habe das Gefühl, der ist mit so einem Grinsen geboren und kriegt es nicht mehr aus dem Gesicht und freut sich da beim Fußball. Wenn wir gucken, wer wie austauschbar, also ne, nicht im Sinne von, wir können auf ihn verzichten, sondern da kommt der Nächste dann dazu, ne? Wenn du auf einmal einen Jorginho einwechseln kannst oder so, das ist schon toll, ja. Also, oder du hast ja, Raspadori vorne und Chiesa und so, und dann fängt es eben nicht mehr an, nur auf Personen bezogen zu sein, die damals, muss man auch ehrlich sagen, den Fußball, den du in Italien ansprichst, auch das Tempo rausgenommen haben, ne?
Mhm.
Also Ballführung nimmt ja oft, und das hat es in Italien getan, die standen dann zwar sehr athletisch mit, ne, sehr muskulös hinterm Ball, ja, aber ich glaube, dass die da sehr, sehr gut reagiert haben und gute Arbeit geleistet haben, mannschaftlich aufzutreten, taktisch guten Fußball zu spielen und zu arbeiten. Vor allen Dingen zu arbeiten, bevor du redest.
Und das ist, ja, und das ist etwas, ich glaube, diese Komponente hat sich einfach ein bisschen, die hat sich verändert. Dieses Arbeiten, das merkt man in Italien, machen jetzt alle 11 Spieler, ohne zu diskutieren, lamentieren. Man hat so das Gefühl, dass so ein, ja, so ein, ja, Siegeswille war vorher schon da, aber so ein extra Siegeswille, so 1% mehr, man läuft 1% mehr, die Offensivspieler, da bin ich wirklich mal gespannt, weil das sind Top-Spieler, die auch auf europäischer Bühne jetzt zeigen können. Wir haben gesagt, die haben 5 Legionäre, die zeigen jetzt auf europäischer Bühne, was sie können, aber was sind deine Top 2 Spieler? Wir sind den Kader so ein bisschen durchgegangen. Das ist ein Kader mit ganz, ganz hoher Qualität.
Ja, absolut.
Amtierender Europameister in einer bockstarken Gruppe, sind hoffentlich direkt da. Also wenn wir mal darüber sprechen, wenn Spanien gegen Italien spielt, kann das ein Finale sein, normalerweise.
Absolut, ja.
Wenn Spanien gegen Kroatien spielt, dann ist das
war's letzte. War es auch schon,
das,
ja.
Ne, war es auch schon. Wow. Also
ja.
Da bin ich wirklich mal gespannt. Aber zu der Frage zurückzukommen, welche sind deine Top 2 Spieler?
Also ich habe natürlich hier Luxusprobleme, ist ganz klar. Ja, damit kann ich aber umgehen, kein Problem. Donnarumma ist für mich absoluter Topspieler. Ich finde, es ist in Italien super, super schwer, in Gigis Fußstapfen zu treten.
Absolut.
Ja,
absolut.
Gianluigi Buffon, den, das ist ja unmachbar eigentlich. Mhm. Und ich finde trotzdem, dass Donnarumma einen eigenen Stil gefunden hat und hinten so einen hammerklasse, tollen Job macht, wo ich sage, ne, wie du sagst, 25, boah, also Hut ab, den muss ich so stehen lassen. Und der ist für mich auf dieser Position auch dann erstmal nicht ersetzbar übrigens. Ne? Also
okay.
Ich habe da niemanden, wo ich sage, ach ja, man könnte vielleicht, wenn er nicht da ist. Nee, wenn er nicht da ist, ist schon mal erstmal blöd. Und mein zweiter, ich habe ihn auch schon genannt, Nicolò Barella. Ja, also ich mag ihn. Ich mag ihn als Typ, ich mag ihn als Spieler auch. Ne? Mhm. Ich mag diesen schnellen Fußball, ich mag die schnellen Bewegungen im Fußball. Ich finde, dass er einen guten Zug nach vorne hat, sich für die Arbeit nicht zu schade ist. Das mag ich auch sehr. Ne? Und er überzeugt mich halt in den 90 Minuten. Und das, ja, das ist für mich was
wow.
ganz Wichtiges. Ja.
Ja, da hast du natürlich zwei Top-Top-Spieler rausgeholt. Ja. Donnarumma, ne, bei PSG. Ja. Champions League Halbfinale.
Ja.
Aktuell. Und Nicolo Barella bei Inter Mailand.
Ja.
Meister geworden.
Mhm. Auch eine schöne beständige Form, ne? Also
wow.
Ja.
Da bin ich auch mal gespannt. Und ich bin ehrlich, ich habe mich sogar auch mit Italienern unterhalten und habe mal gefragt, sag mal, was
und
ist
und teilen Sie meine
ja,
Liebe.
Mit Barella auf jeden Fall. Ja. Welcher Spieler könnte herausstechen? Und da wurde mir gesagt, oh, wenn ich einen nennen müsste, wäre es Barella.
Ich finde, er ist auch das so für mich so ein bisschen das Gesicht von diesem gelungenen Umbruch.
Ja. Ja.
Mit natürlich, aber genau. Er ist da ja nicht zu verachten, ne? Also er ist nicht erst danach gekommen oder so. Das, also wirklich.
Ja, weil falls die Frage, welche Spieler ich bevorzugen
na,
würde,
bitte,
jetzt
bitte,
natürlich kommen würde. Ja.
Bitte, was sind denn deine zwei?
Na, du hast jetzt zwei Top-Top-Spieler rausgenommen. Die werde ich natürlich nicht mehr nehmen. Aber du hast von dem Gesicht gesprochen, von dem Gesicht des Umbruchs. Ich finde, Federico Chiesa
ja,
ist
okay,
auch eins.
Natürlich.
Auch ein Gesicht.
Von Juve.
Wo ich sage, wow. Genau, da würde ich mir wünschen und erhoffen, dass er auch eine unfassbar gute EM spielt. Und natürlich Raspadori vorne im Sturm von SSC Neapel. Mhm. Ich fand den ganz, ganz toll bei Neapel. Wenn er auch spielt, ja, ist ein super starker Kader, aber
ja.
der hat den Fußball verstanden. Und das ist ein richtiger, richtiger Fighter da vorne drin, ein richtig guter Striker, der ja, da auch so, das klar ist Italiener, aber dieses Italienische verkörpert mit dieser Abgezocktheit.
Ja, so ein bisschen schmerzlos, so
ja,
zack.
Genau, mit
schmerzlos und dann schmerzhaft, ja. Mhm.
Genau.
Ja.
Mhm. Das wären jetzt die beiden.
Ja.
Natürlich, wir hätten fast den ganzen Kader aufzählen können, weil der gespickt ist von
absolut,
Stars.
Absolut.
Und wir haben sogar noch Immobile, ja. Den hatten wir gar nicht auf dem Zettel, müssen wir auch mal schauen, ob der mitkommt.
Und du hast ja auch noch wirklich so Pellegrini hast du dabei,
ja.
Cambiaso, du hast wirklich,
wow.
Also.
Und die stehen ja auch in der Euroleague,
Pellegrini, also
AS Rom steht auch in der Euroleague,
ja.
Halbfinale. Also da ist richtig, richtig Potenzial, da ist richtig Feuer in der Mannschaft.
Ja.
Ich bin gespannt, wie der Coach das quasi auf den Platz bringt, wie er das kommuniziert, moderiert. Und da freue ich mich auf ganz, ganz viele gute Spiele, gerade in der Gruppe.
Das wird knackig, B. Ja, tatsächlich, ja. Tatsächlich. Wir haben aber in der Gruppe B, dürfen wir nicht vergessen, noch jemanden.
Ja, da haben wir
und wir beide haben ja uns, als wir uns vorher hingesetzt haben und das mal durchgelesen, also ne, wir gehen ja immer erstmal dran, dass wir sagen so, ey, wie ist denn unser Bauchgefühl? So, was denken wir denn ohne zu wissen irgendwie? So, ne? Und haben auch da gesagt so, Albanien ist aber auch natürlich der Gruppe geschuldet, dass die ganz klar irgendwie in so einer Außenseiterposition sind. Es ist der Gruppe geschuldet, weil es gibt andere Konstellationen, wo es vielleicht für mich nicht so klar wäre zu sagen, wird schwer, ist auf jeden Fall eigentlich unmachbar. Man bräuchte schon so sein eigenes Sommermärchen, um sich da auch als drittstärkster oder von den vier Dritten zu qualifizieren. Dennoch müssen wir ja sagen, dass sie jetzt für sich schon einiges erreicht haben, weil sie haben 2016 das erste Mal eine EM-Quali geschafft und jetzt zum zweiten Mal. Und gar nicht mal so blöd, ne? Gegen Polen, Tschechien, Moldau, Färöer Inseln auch okay, aber gegen Polen da als Gruppenerster auch rauszugehen,
das ist schon, das
musst du auch machen, ja. Ne? So, das kriegst du nicht geschenkt.
Dann bist du auch verdient dabei.
Absolut.
Dann bist du absolut verdient dabei bei einer Europameisterschaft. Ich glaube, für Albanien wird jedes Spiel ein Fest.
Ja, das glaube ich auch.
Es wird ganz, ganz toll. Ja, ich meine, gegen Spanien, Kroatien, Italien, da lernst du auf jeden Fall richtig viel, wer da die Favoriten sind in der Gruppe.
Ja.
Dass es Albanien jetzt nicht ist, tut mir wirklich leid, aber da sehe ich die anderen Mannschaften einfach viel, viel stärker. Nichtsdestotrotz ist es aber eine EM, die auch erstmal gespielt werden muss. Und
also ich meine, wenn wir auf einzelne Dinge gucken, also der große Star ist ja der Trainer.
Ja,
ja?
Der große Star ist der
Und
Trainer.
Das ist ja auch ein bewusster Move, sich so einen Trainer zu holen. Das ist ja nichts, wo man sagt, wer hätte denn irgendwie mal Lust und dann gucken wir, was draus wird, sondern da ist eine Richtung, das ist eine Ansage für mich. In meiner Welt ist es eine Ansage zu sagen, nö, wir machen hier kein kleines Game, sondern...
Und das ist doch ganz spannend. Also wenn wir jetzt ein bisschen weiter denken, so in Albanien, Fußball, Volkssport.
Du hast in Berlin mehr Leute, ne? Also
ja,
nur mal so. Also,
ja. Ne? Also Berlin, ja, wow.
Die
eigentlich.
Ressourcen auch und, zu nutzen, ne? So wie du die brauchst dann.
Ne? Du hast ganz viel Albaner, die auch in Deutschland leben. Hast
natürlich.
Du auch wieder eine tolle Fanbase.
Boah, ich glaube, die haben richtig Bock.
Die haben richtig Bock.
Ja.
Qualifizierst dich für die EM als Gruppenerster, kommst nach Deutschland, in Deutschland die EM, kommst hierher.
Wahrscheinlich sind die schon am Feiern.
Ja.
Wir müssen noch warten.
ganz toll und bin ich mal gespannt. Aber es gibt ja auch einfach ein paar Spieler, die zwei Staatsbürgerschaften haben und sich dann vielleicht auch für eine andere Nation entschieden haben, ne? Gerade auch in der Schweiz oder so.
Viele,
Viele. Den Kader, den sie jetzt hier haben für die albanische Nationalmannschaft, ja, hat sich qualifiziert und ist dann doch vielversprechend.
Ja, und ich finde, es gibt auch tatsächlich einige Namen, wo man, also die hat man vielleicht nicht so als allererstes, aber Asani bei Inter ist auch Meister geworden, ja, und Armando Broja.
Ja, also da hat man wirklich zwei
das sind ja schon mal
Top-Spieler.
Namen. Einige sind tatsächlich in Italien.
Das ist schon toll.
Ja, ne? Und auch Größen, auf die man sich auf die man sich verlassen kann, auf die man sich freut. Was du mit den Schweizern angesprochen hast, das sind ja gar nicht mal so wenige, ne? Und vor allen Dingen in der Schweiz tragende Säulen, ja. Mhm. Berami Shaka, Shakas Bruder, spielt tatsächlich für Albanien. Shaqiri auch, ja, wir brauchen die Namen gar nicht nennen, aber das würde natürlich einiges verändern. Ja, natürlich super viele Legionäre, eigentlich alle.
Ja,
ja.
Da spielen ganz, ganz viele einfach im Ausland, ne? 26 Stück von dem aktuellen Kader und das sagt dann auch relativ viel aus, ne? Ganz viele spielen in Italien.
Ja.
Du hast gerade eben Broja gesagt, ne? Der ja dann in Chelsea gespielt hat, der ist jetzt gerade ausgeliehen zum Fulham, hat da aber auch schon 20 Spiele gemacht, also da in der vermeintlich stärksten Liga.
Ja.
Das sind junge Spieler, ne? Broja 22. Das, ich bin mal gespannt. Ich glaube, die lassen ihr ganzes Herz auf dem Platz, freuen sich auf jedes Spiel, gehen all in. Gut, was anderes will man ja auch nicht machen.
Ja, und vor allen Dingen habe ich das Gefühl, also ich finde, im Sport geht es auch ganz, ganz viel darum. Und oft vergisst man das, wenn man so Luxusprobleme hat, ne? Wenn man dann wirklich so einen riesen Kader hat und dann regt man sich nachher drüber auf oder sagt so, nehmen wir Hummels noch mit oder nicht oder so. Man vergisst dann irgendwie so, dass es auch darum geht, sich mal seine Ressourcen und so bewusst zu sein und die eben auch
absolut
effizient und sinnhaft einzusetzen, ne? Haben wir auch schon bei Bundestrainern erlebt, dass man gedacht hat, yo, du hast eine richtig scheiß Entscheidung getroffen, aber das ist jetzt so dieser Großartigkeit des Spielers geschuldet, dass der das noch mittragen kann, aber toll ist nicht, ne? Und da merke ich, zum Beispiel bei Albanien ist es tatsächlich so, wenn man sich anguckt, dass einige 92 geboren sind, 90 geboren sind und dann hast du wieder Christian Aslani, über den ich gerade gesprochen hatte, Mailand, der 2002, wir haben einfach Leute 2003 dabei, wo du diesen Übertrag schaffen musst, weil du natürlich diese Ressourcen vielleicht auch gar nicht hast. Ja, also deine Aufgaben und Prämissen sind komplett anders als Italien, Spanien, auch Kroatien. Und dennoch muss ich sagen, das Ziel ist ganz klar. Und die haben ihre zweite Quali jetzt zur EM geschafft.
Mhm.
Und das bedeutet ja schon was. Und das hat man auch in anderen Sportarten, merkt man das ja oft, ne? Oder ob das auch schon Island war oder sonst was. Auf einmal wirst du von sowas getragen. Mhm. Und auf einmal schaffst
und
du
da
Überraschung.
Genau, da kommt natürlich dann die Frage auf. Du hattest gemeint, der Trainer ist der Star, der Brasilianer. Ja, wenn er schafft, dann wirklich die Qualität, die die Spieler haben, den zu entfachen und das auf den Platz zu bringen und die über sich hinauswachsen, boah, das könnten schon knappe Spiele werden.
Ja, und auch tolle, ja, also ne,
knappe, tolle Spiele.
Wo dann vielleicht auch mal deine Tagesform oder der Faktor Glück, über den wir noch nicht gesprochen haben, ja, der, keine Ahnung, nachher ist es vielleicht doch eine Schiri-Entscheidung oder man weiß es eben nicht, ja. Und was ich meine mit Trainerstar, weißt du, was mir da so gut gefällt, ist, er ist ja Brasilianer, Silvinho, und ich finde, oft ist es auch so, dass man sich einen ausländischen Trainer holt. Wie soll ich sagen, weil das so der Posten ist, der als erstes wieder geht. Aber ich habe so dieses Gefühl, man verbeugt sich so vor ihm, weil man sagt, ey, wir wollen jetzt, danke, dass du da bist, wir wollen jetzt. Wir haben ja gesagt, wir besprechen dieses Thema gar nicht groß, aber wenn man sich zum Beispiel die Vergangenheit von Albanien anguckt, dann haben die einfach andere Voraussetzungen, ja. Also ich meine, wir freuen uns ja auch noch über die Titel 54 oder so, ne? Und versuchen da immer noch mal so einen Anschub mitzunehmen oder die Schmach, wo wir es, übrigens die Schmach von Tirana haben wir auch gelesen, ne?
Ja, Wahnsinn.
Letztendlich hat Albanien Deutschland auch schon geärgert, ne? Wo ja, wir es eben, ich glaube, 68 dann nicht nach Italien geschafft haben. Und das sind halt so Fußballüberraschungen, wo ich denke, wir brauchen jetzt nicht über Titelanwärter zu reden in dem Kontext. Mhm. Wir brauchen jetzt wirklich nicht drüber reden, wer aus der Gruppe, keine Ahnung, ne, wirklich jetzt an Albanien scheitert. Aber das, was den Fußball ausmacht, das bringt Albanien mit. Und darauf freue ich mich richtig, richtig dolle.
Und das hast du ja sehr schön gesagt. Andere Voraussetzungen. Allerdings bringen die ihr Herz offen, lassen es auf den Platz. Da geht's um ganz, ganz viel. Der Background, das Why ist einfach nochmal, ja, du wirst da ganz quasi anders. Genau, nochmal ein bisschen was anderes. Man hat natürlich immer Chancen im Fußball und ganz klar sind die Außenseiter in der Gruppe. Aber nichtsdestotrotz kann es dann doch passieren. Ja, im Fußball ist alles
möglich.
Man
weiß es nie.
Ich bin echt gespannt. Und
vielleicht wird es am Ende doch eine taktische Gruppe, dass die drei Großen sich so untereinander ärgern. Das kann auch sein. Und vor allen Dingen freue ich mich erstmal für mich selbst, dass ich hier in Deutschland die EM erleben darf und hier unsere albanischen Mitbürger da so ein ihr zweites Zuhause so ein bisschen ihren eigenen Leuten vorstellen können oder ne, so eine Willkommenskultur, die ja nicht nur vom reinen Gastgeber ausgeht, und da freue ich mich richtig drauf, diese Fankulturen auch mitzuerleben, mich da ein Stück weit mittragen zu lassen, mitfreuen zu lassen. Und ansonsten muss ich aber sagen, wünsche ich dem einen oder anderen aus der albanischen Mannschaft auch, dass er für sich vielleicht nochmal einen Move machen kann, dass er sich nochmal zeigen, vorstellen kann.
Oder du hattest sie ja angesprochen, der Armando Broja, ne, 22.
Ja.
Da, ne, kann noch was draus werden. Ich bin Aslani hast du angesprochen. Gibt es so zwei Spieler, wo du sagst, ja, da kann ich mir gut was vorstellen. Das könnten für mich die zwei Top-Spieler sein, auch in der albanischen Nationalmannschaft, die den Unterschied dann doch in einem Spiel mit einer gewissen Klasse, Schlitzohrigkeit, Taktik verändern oder den Unterschied machen in der Mannschaft?
Ich glaube tatsächlich, dass das hier fast unmöglich ist.
Mhm.
Wir haben ja zum Beispiel in der Abwehr auch Essaid Hisai, ja, aus Lazio Rom.
Ja.
auch schon einer von aus der alten Bank irgendwie so, ne? Dass ich, also ich glaube, es wird tatsächlich eine Mannschaftsleistung. Ich glaube, das geht mit ganz, ganz viel Trainervertrauen. Ich glaube, jeder spielt hier für den anderen auch. Ja, so dass so diese einzelne Leistung, wo ich jetzt sage, oh nein, der trägt es nochmal oder den Move, ne? Und ich glaube sogar, dass von dieser Art und Weise Fußball zu spielen, auch Broja, Aslani und so sogar noch profitieren. Also wahrscheinlich ist es dieses Ab der Mannschaft, dass die zwei besten Spieler, und das sind einfach dann vielleicht auch herausstechend, Aslani und Broja, noch mal mehr in so eine Position bringen, zu sagen, wir dürfen oben anklopfen. Ja, auch alterstechnisch natürlich total realistisch, ja, dass vielleicht keiner mehr mit Mitte 30 machen möchte. ja, das wäre so für mich.
Wow, schön, dass du das so, schön, dass du das so sagst, ja.
Ja, gibt es denn für dich irgendjemanden, wo du sagst, oh, da habe ich so ein Auge drauf geworfen, da hätte ich Bock drauf, könnte sein?
Ich bin mal gespannt, oder? Ist ganz gut, dass du fragst, ja. Es ist so ein bisschen, ich bin mal gespannt, was Ernest Mucci macht, ne, von Beşiktaş. Zentrales Mittelfeld, da bin ich mal gespannt. Und neben Bayrami, ne, der spielt ja auch in Italien.
Mhm.
Und da bin ich auch mal gespannt, was,
Also du schaust aufs Mittelfeld quasi, da, um da zu sagen.
Schaue ich mal aufs Mittelfeld, genau. Mhm. Und es ist ganz spannend zu sehen, es gibt viele Legionäre, die einfach in Italien spielen.
Mhm.
Und die spielen gegen Italien. Da bin ich mal auch, freue ich mich drauf. Was macht das mit den italienischen Nationalmannschaft? Was macht es mit den Albanern? Was macht das auch mit der Fankultur, mit beiden Nationen? Mhm. Ja, da gibt es ja auch diese Verbundenheit.
Ja.
Und ganz, ganz spannend. Ja. Ganz, ganz spannende Gruppe. Eine Frage an dich. Wer wird Gruppensieger?
Oh, Gruppensieger, also Bauchgefühl, ne, macht sich zwischen Italien und Kroatien aus.
Wow, okay.
Ja, ich tippe tatsächlich auf, also aus dem Bauch, ohne den Kopf anzuschalten, ist Kroatien, Italien, Spanien.
Kroatien, Italien, Spanien. Und alle drei werden sich qualifizieren für weitere Aufgaben für 16-Viertelfinale.
Also ich habe es natürlich noch nicht groß jetzt durchgerechnet, ja, aber eigentlich müsste, ja. Eigentlich müsste, ja. Also ich denke, dass Albanien für jeden schlagbar ist, und je weiter man im Turnier ist, desto doller merkt man ja, dass man sie schlagen muss. Der Druck wird natürlich groß, und ich freue mich auch auf die Spiele dann, aber so, ja.
Wow.
Wie kannst du denn da mitgehen? Wie ist es für dich?
Ja, für mich ist es eine ganz, ganz spannende Gruppe, ist super schwer. Ich erhoffe mir schon in der Gruppenphase, dass man sieht, dass sich der Fußball ein bisschen verändert hat.
Mhm.
Aber klar, das ist die Hoffnung, weil wir haben darüber gesprochen, dass der Fußball so wellenartig ist. Und ich glaube, jetzt bei dem Turnier ist die Zeit, dass man merkt, wow, okay, alles ist ein bisschen enger zusammengerückt. Und Fußball wird nur noch in Details entschieden. Ich glaube, dass Italien Gruppensieger wird.
Okay.
Und dann wird, es wird schwer.
Meinst du, Spanien schiebt sich schon wieder vor Kroatien?
Das kann ich kann es mir sogar, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Also es sind beides, es ist wirklich top. Ich sag's mal so, Italien Gruppenerster. Kroatien Gruppenzweiter, Spanien Gruppendritter, was ich mir niemals, ich könnte mir das niemals vorstellen, dass Spanien Gruppendritter wird, aber die kommen natürlich auch weiter, und dann, wir werden nochmal drüber sprechen, über die Konstellation, wie es dann auch weitergehen kann, wie es weitergehen könnte.
Rechnerei, ja.
Und allerdings können sich die Gegner dann in den K.O.-Spielen drauf freuen, weil da kommt einfach ein Kracher. Egal, ob Italien, Spanien oder absolut. Kroatien, wenn sich alle drei qualifizieren. Das ist eine Hammergruppe.
Da musst
ist eine
du Fußball
coole Gruppe.
Können, ja, absolut.
Es macht richtig Spaß, ja, mit dir darüber zu quatschen, zu reden, zu philosophieren, die Kader mal so auseinanderzunehmen und mal wirklich ins Detail zu gehen,
man
zu
kommt
schauen.
Aus dem Staunen so nicht,
wow,
raus. Ne? Man möchte, ja, sich an so einem Argument aufhängen und denkt so, ey, warum sind denn hier jetzt noch andere 80 Argumente, die ich,
genau,
irgendwie andiskutieren,
genau,
muss, um, ja, Ahnung davon zu haben, was, ja, die hier eigentlich machen oder machen können auch. Mhm. Ja. Das ist schon echt stark. Ja, ey, vielen Dank für diesen doch intensiven Einblick, glaubt man gar nicht, aber doch intensiven, ja, Einblick, wenn, ja, man mal hier den Dive macht. Ne?
Mhm. Ja, sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Danke dir.
Und ja, lass es dir gut gehen bis zu unserer nächsten Folge. Und,
ja,
schauen wir mal, was uns on the road to EM noch so alles begegnet. Bis zum nächsten Mal. Pass,
ja,
gut auf dich auf.
Dankeschön. Lass es dir auch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Mach's
ciao,
gut.
Ciao, ciao. Ciao.